Wenn dann Leute mir nach der Show, und das ist schon öfter passiert, um den Hals fallen, anfangen zu weinen oder danach zu mir kommen und sind total bewegt und sagen, boah, Luisa, du hast mir nochmal richtig Kraft gegeben, weiterzumachen, dann ist das das allergrößte Geschenk, was man mir hätte machen können. Und genau dafür mache ich eben diese Arbeit. Also ich will nicht, dass irgendwie jemand aus der Show geht oder zum Beispiel mein Buch liest und denkt, ah ja, das war jetzt schön, hab mich mal gut, ne, irgendwie hatte schöne 2 Stunden oder was und geht dann nach Hause und macht nichts. So, dafür mache ich die Arbeit nicht, sondern es ist halt so, dass man verstehen muss, dass man Teil dessen ist und auch Teil der Hoffnung dann wird, wenn man sich selber dann aktiviert.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zu Gast Luisa Schneider. Luisa, du bist Klimajournalistin, du bist Storytellerin, du bist Autorin. Ich glaube, ich habe noch irgendwas vergessen. Was haben wir gerade besprochen?
Moderatorin.
Mein Gott. Habe ich vergessen, da kommen wir auch gleich drauf. Also große Bühnenshows machst du, ist wirklich unfassbar. Mhm. Und schön, dass wir uns heute persönlich sehen. Wir sind nämlich im Café Blattwerk, dem veganen Café der Waldakademie. Du bist extra hergefahren. Du wohnst zwar auch in der Eifel, aber quasi am anderen Ende. Du bist fast eine Stunde gefahren. Ne?
Ja, genau, fast eine Stunde tatsächlich. Ja. Ich wohne in einem kleinen 1000-Einwohner-Seelendorf. Ich sag mal, close to Burg Eltz. Wer es kennt, würde ich euch gerne hin einladen. Sehr schön. Und in der Nähe von Kochen, also wirklich Mosel entlang. Ne?
Ja. Also für hiesige Verhältnisse eine Weltreise. Aber die Eifel kennen ja die allermeisten Leute zumindest nicht persönlich. Ja. Manche haben es schon mal gehört und verwechseln das dann auch mit dem Eiffelturm. Aber der wird bei Gustav Eiffel ja. Mit Doppel-F geschrieben. Also ich schweife schon ab, bevor wir überhaupt anfangen. Deswegen frage ich dich mal ganz schnell nach deinem schönsten Walderlebnis.
Peter, ich habe tatsächlich 2 schöne Walderlebnisse, an die ich mich irgendwie gerne zurückerinnere. Zum einen eines heimisches, ne, und eines, sag ich mal, außerhalb jetzt von Deutschland. Ich fange vielleicht einfach mal mit außerhalb an. In Brasilien waren wir nämlich kürzlich, da waren wir im Amazonas-Regenwald und haben die Yanomami besucht. Und die Yanomami, die sind ein indigenes Volk, eines der größten verbliebenen indigenen Völker Brasiliens. Und dort waren wir dann, um zu dokumentieren und zu berichten über intakte Regenwälder, über die Ökosysteme vor Ort, die Klimasysteme. Und dort war einfach eine Natur, die habe ich so noch nie in diesem Sinne erlebt. Also Gewässer, wo man einfach bedenkenlos draus trinken konnte, Schmetterlinge, die dort überall rumgeflogen sind und einfach Kinder, die frei durch den Wald getorkelt sind, einfach halb bekleidet. Und es war halt wirklich einfach wie so ein Märchen, wie so eine gelebte Utopie wirklich mitten im Regenwald. Also wahnsinnig schön und dann gleichzeitig auch einfach hier, ne, wir sind hier mitten in der Eifel und ich war letztens tatsächlich noch auf einer Nachtwanderung, 10 Stunden auf einer geführten mit so 20 bis 30 Leuten und das war einfach wahnsinnig schön, weil nachts einfach durch die heimischen Wälder zu gehen, das hatte nochmal so was ganz Mystisches, schon fast was Gruseliges, aber gleichzeitig auch was ganz Intimes, Beruhigendes. Also das waren so meine 2 schönsten Waldmomente, an die ich mich jetzt gerade in der jüngsten Zeit zurückerinnere.
Klingt cool. Also das mit den Yanomami, ich kenne die natürlich von Berichten. Rüdiger Neberg hat, glaube ich, auch ein ganzes Buch drüber geschrieben. Ne?
Ja. Mhm.
Also die sind ja schon ein bisschen länger im Fokus, auch mit ihrem Kampf um den Wald.
Ja.
Da können wir schon mal direkt zu dem, was du machst. Also du bist ja, früher hatte man gesagt 1000-Sasser, das ist, glaube ich, ein ziemlich alter Ausdruck, ne?
Ich glaube, heute wird man irgendwie sowas sagen wie eierlegende Wollmilchsau oder
hört
so.
Aber auch nicht gut
ja,
an.
Nee,
nein,
überhaupt nicht.
Also auf jeden Fall sehr vielseitig.
Ja.
Ne? Und das, ich finde das total spannend, was du machst. Also ich habe mal geschaut, du machst zum Beispiel ja mit Greenpeace zusammen eine Bühnenshow. Mhm. Das hört sich erstmal an wie ein Widerspruch in sich, weil Greenpeace, wenn überhaupt, würde man die im Schlauchboot vor irgendeiner Bohrinsel vermuten oder an irgendeinem Fabrikschornstein oder so. Aber weniger auf der Bühne. Das machst ja auch du davon abgesehen, aber zusammen eben mit Greenpeace, ja. Was ich gut finde, weil du ganz viel im Sinne von Kommunikation machst. Also wir kommunizieren also irgendwas machen wir falsch, ne? Also Klimakrise, Umweltkrise, wir steuern auf Kipppunkte zu, da kommen wir nachher auch nochmal dazu. Alles ganz furchtbar und trotzdem bewegt sich die Gesellschaft insgesamt zu langsam. Mhm. Also es passieren ja ganz viele Dinge, aber zu wenig, zu langsam und so weiter und so fort. Da scheint es ja irgendwo einen Bruch zu geben zwischen dem, was wir wissen und zu dem, was wir fühlen und dann in Handeln umsetzen. So, und genau an der Nahtstelle, wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitest du ganz massiv.
Ne? Ja, ja, so. Also tatsächlich, vielleicht um da nochmal anzufangen, warum habe ich jetzt irgendwie von Brasilien geredet und den Yanomami? Das war tatsächlich innerhalb eines großen Projektes jetzt zusammen mit Greenpeace. Da sind wir zu 5 verschiedenen Klimakipppunkten auf unserem Planeten gereist. Also Klimakipppunkte kann man sich ein bisschen so vorstellen wie einfach ein Glas Wasser auf einem Tisch. Ne? Klimakipppunkte, die stehen eigentlich normalerweise mittig und stabil wie ein Wasserglas auf der Mitte unseres Tisches, das ist unser Klimasystem, wie es normalerweise sein sollte, einfach stabil. So, durch aber voranschreitende Treibhausgasemissionen in unserer Erdatmosphäre wird jetzt dieses Wasserglas immer weiter zur Tischkante geschoben, bis es irgendwann einfach kippelt, es fällt, zerbricht am Boden, das Wasser ist ausgelaufen, es kann nicht zurück ins Glas. Von diesen Kipppunkten, von diesen Wassergläsern haben wir insgesamt ungefähr 16 Stück auf unserem Planeten. Wir sind jetzt zu 5 gereist und eines davon war zum Beispiel der brasilianische Regenwald, der ne, auch durch die Klimaerhitzung immer dürrer, immer trockener wird und irgendwann die Fähigkeit verliert, sich selbst aus eigener Kraft quasi zu regenerieren und würde sich dann langfristig gesehen, wenn der Kipppunkt dann überschritten ist, in eine Art Savanne verwandeln. Und das müssen wir halt ne, auf jeden Fall verhindern. Wir müssen halt die Treibhausgasemissionen reduzieren und die Klimaerhitzung stoppen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Kipppunkte. Wir waren dann zum Beispiel im kanadischen Permafrostboden. Wir waren in Grönland beim grönländischen Eisschild. Wir waren in Senegal, da haben wir den Monsunregen dokumentiert. Und in Australien die Korallenriffe. So. Die hängen natürlich jetzt auch noch alle zusammen, diese Klimakipppunkte, so ein bisschen wie ein Domino heißt, wenn wir eins überschritten haben, dann kippelt das andere auch und es könnte eine ganze Kaskade in Gang gesetzt werden. Das hört sich jetzt erstmal alles so mega global und so weit weg an und so irgendwie, was hat das mit uns zu tun? Und genau das ist quasi meine Aufgabe. Ich versuche in diesem Projekt diese Klimakipppunkte und generell die Klimakrise, die so mächtig und global ist und irgendwie so nicht greifbar ist, wirklich nahbar zu machen und herunterzubrechen. Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit Deutschland zu tun? Was hat das auch mit unseren, ne, wir sind ja hier jetzt auch in der Waldakademie, was hat das mit unseren Wäldern zu tun? Und gleichzeitig auch, wir haben ganz viel mit den Menschen vor Ort gesprochen, ne? Also in Brasilien zum Beispiel mit den Yanomami, in Senegal mit den Menschen vor Ort an den Küstenregionen. Und was sie uns erzählt haben, wie wirkt dort das Klima, wie leiden sie tatsächlich darunter oder warum können sie sich aus gewissen Gründen einfach nicht schützen, so wie wir es jetzt hier in Deutschland noch können. Und das versuche ich eben zu vermitteln und das auch viel über quasi meine Person. Ich bin jetzt 25 Jahre alt, ich werde jetzt noch der jungen Generation zugeschrieben, ne? So. Und ich habe vielleicht auch noch einfach eine andere Ausdrucksweise und so weiter. Und deswegen können sich viele Menschen vielleicht einfach besser mit mir identifizieren als jetzt mit mir. Ich wollte es jetzt nicht so sagen, Peter.
Ich bin 60, darf ich mal verraten. Nein, aber natürlich ist es auch eine Generationenfrage. auch zum Thema Glaubwürdigkeit ist ja gar keine Frage. Aber ja. Das finde ich total wichtig. Ich habe bei dir aber auch gelesen und gehört, dass es bei dir ja auch um Hoffnung, Zuversicht geht. Mhm. Und wenn ich Kipppunkte höre, und natürlich gibt es die, und einige kippeln ja schon kräftig, ne? Thema Golfstrom zum Beispiel, ne? Das kriegen wir möglicherweise sogar ja jetzt schon mit, das weiß man gar nicht so ganz genau. Das klingt ja erstmal nach Horror, was es auch ist. So, wie kriegst du denn da die Kurve zum Thema Zuversicht und wir gehen da positiv dran, weil das brauchen wir natürlich, ne? Also Horror, muss ich ganz ehrlich sagen, also wir gucken uns das zu Hause solche Filme nicht an. Das liegt unter anderem an meiner Frau, die das ganz furchtbar findet. Ich selber kann dem auch nichts abgewinnen. Man geht dann, wenn man das abends macht, nicht besonders gut gelaunt ins Bett. So, das hier haben wir also rund um die Uhr, macht schlechte Laune und dann blenden Leute das aus. Mhm. Na, die sagen, ich gucke mir das gar nicht mehr an, so viel schreckliche Nachrichten kann ich gar nicht mehr hören.
Komplett,
das machst du ja anders. Aber wie geht das?
Ich finde, man muss sich auch einfach Argumente für Hoffnung auch suchen und daran festhalten. Und es gibt mindestens genauso viele Argumente für Hoffnung wie dafür, dass man eine Hoffnungslosigkeit irgendwo halt prognostiziert oder eben herbeiführen möchte. Ne? Mhm. Und ich habe quasi mein Repertoire an Argumenten. Zum einen meine Hoffnung, ist nicht vage. Meine Hoffnung ist ganz konkret. Und zwar basiert sie auf zum Beispiel schon vergangenen Erfolgen von Bewegungen, von Movements. Das fängt an, ich sag mal zum Beispiel bei der Civil Rights Bewegung in Amerika über Queer Rights Bewegung, dass Menschen heutzutage, egal welcher Liebe sie jetzt, wie sie lieben, einfach heiraten dürfen. Oder auch, dass ich zum Beispiel wählen darf als Frau. Oder auch Wochenende, sei es die Arbeiterbewegung, das wurde auch alles erkämpft. Also das sind alles Erfolge, die wir heute als was ganz schon fast Selbstverständliches wahrnehmen, die aber in der Vergangenheit einfach erkämpft wurden und heute gelebt werden. Und so basiert quasi meine Hoffnung auch auf der Klimabewegung, dass wir heute kämpfen und damit einfach ein besseres Morgen erschaffen können. Das zum einen. Und zum anderen, wir haben die Möglichkeit, zusammenzukommen. Es wird an allen Ecken und Enden einfach wirklich gekämpft. Da gibt es die Menschen, es gibt die Gemeinschaften, zum Beispiel auch die indigenen Völker in Brasilien, die einfach die Hoffnung in sich tragen. Und ich spreche auch immer davon, dass Hoffnung etwas ist, was uns nicht einfach auf den Schoß fällt, sondern das müssen wir uns erarbeiten, das müssen wir uns erkämpfen. Und die Menschen vor Ort, die machen das immerzu, aber nur, wenn wir zusammenkommen. Ich glaube, wenn wir verstehen, dass wir die größte Kraft und Macht in der Gemeinschaft haben, dass wenn wir Initiativen bilden, Kampagnen bilden, dass wenn wir Allianzen schmieden oder Banden bilden, dass wir daraus die größte Kraft schöpfen können und dass das auch eigentlich die gefürchtetste Macht ist, die man im Moment auch, versucht irgendwo zu unterdrücken, ne? Also auch, wir merken es halt nicht nur hier in Deutschland, sondern global. Die Klimabewegung, Klimaaktivistinnen, aber auch irgendwo Klimajournalistinnen werden diffamiert, kriminalisiert, man wird unterdrückt. Jetzt erst kürzlich wurde eine 32-Jährige von der letzten Generation für 16 Monate Haft verurteilt in England. 5 Aktivistinnen von Stop Oil Now, glaube ich, oder Stop Oil Cambo, wurden jetzt auch inhaftiert, und zwar für, ich glaube, insgesamt 4 bis 5 Jahre Haft. Und das einfach, weil sie eigentlich Klimawissenschaft und Fakten nochmal reproduziert haben und einfach gesagt haben, Leute, verdrängen funktioniert nicht, ignorieren funktioniert nicht, wir stoßen hier oder wir kommen unaufhörlich auf eine Katastrophe zu, wir müssen also jetzt was tun. Und unsere größte Macht ist einfach wirklich dieses Zusammenkommen und diese Bewegungen weiter fortführen. Und innerhalb der Show, die ich jetzt aufgebaut habe, versuche ich wirklich innerhalb dieser 5 Stationen, die wir dann abklappern, also Brasilien, Senegal, Kanada, Grönland und Australien, überall genau diese Hoffnungsschimmer zu finden, diese Gemeinschaften zu finden, sie zu besuchen, von ihnen zu lernen, die Argumente nochmal rauszuarbeiten, weswegen wir die Möglichkeit haben und wir an der Hoffnung festhalten und sie eigentlich noch weiter beflügeln müssen, weil sie eben da ist. Und zum anderen, ich arbeite viel gerne mit diesem Domino-Bild. Klimakipppunkte wirken ein bisschen wie Dominosteine, aber genauso sind es wir auch, wir Menschen. Es gibt ein gesellschaftliches Domino, das wir anstoßen können. Ich bin ein Dominostein, Peter, du bist ein Dominostein, Tobias sitzt hier neben uns und macht hier die Technik. Auch er ist ein Dominostein. Wir können uns gegenseitig anstoßen. Wir bilden dann quasi eine Kaskade, die heranwächst zu einem eigenen Kipppunkt, aber für globalen, gesellschaftlichen und positiven Wandel. Und darauf müssen wir hinsteuern. Und das ist sowas von möglich.
Ja, also ich sehe das auch so. Das ist schön, dass du das auch so siehst. Und letztendlich, wir vernetzen uns ja gerade. Ne?
Das ist
wirklich das, was passiert. Deswegen finde ich übrigens Reisen auch wichtig. Jetzt könnte man ja sagen, Luisa, du bist jetzt viel geflogen. Das ist gar nicht gut. Und ich sage doch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, der globale Flugverkehr generell mit Shoppen nach New York und Urlaub auf Mallorca und keine Ahnung was, sind, glaube ich, 5%, ne, der CO2-Emissionen, das was nicht gut ist. Ne? Mhm. Also will ich jetzt auch gar nicht kleinreden. Keine Sorge, ich bin jetzt nicht pro Fliegen. Mhm. Also ich fahre grundsätzlich überall, wo es geht, mit der Bahn logischerweise. Mhm. Ich bin früher auch innerdeutsch geflogen. Ne? Wenn ich wirklich Stress hatte mit Terminen und musste abends wieder zurück, das mache ich nicht mehr. Also entweder klappt dann der Termin oder nicht. Aber also ich habe auch meine Klimaschuld sozusagen. Aber nochmal zurück zum Fliegen. Man muss Leute treffen. Ne? Also das ist so wichtig. Ne? Also das, was du mit den Yanomami erzählt hast, du kannst das lesen, was ich auch getan habe, zum Beispiel eben bei Rüdiger Neberg. Aber das ja gut, da weiß man, die gibt's da, die machen da irgendwas, aber wenn du mit den Leuten redest, das macht eine ganz andere Betroffenheit und umgekehrt kannst du denen ja auch Mut zusprechen, dass man sieht, das wird gesehen, was die
genau
da
das.
Haben.
Ne? Ja, also ich fand das total wichtig auch, dass wir eben quasi vor Ort waren, mit den Menschen gesprochen haben und das jetzt in dieser Bühnenshow nochmal wirklich greifbar machen können, dass wir eben zeigen, okay, guck mal, ich stehe da quasi vor dem Menschen auf einer Bühne, also ich bin direkt vor Ort, die können mich quasi anfassen, aber gleichzeitig sehen sie dann zum Beispiel die großen Bilder oder die Videos, wo wir dann eben vor Ort mit den Menschen gesprochen haben. Und ich bin dann quasi so diese Verbindungsbrücke zu wo auch immer auf diesem Planeten. Und dafür müssen sie ja dann quasi auch gar nicht dahin reisen, sondern wir bringen eigentlich die Welt zu ihnen auf die Bühne hier nach Deutschland, was natürlich dann auch schon mal schön ist. Was ich aber dann auch immer schade finde als Klimajournalistin, als Klimareporterin, es fliegen auch Sportjournalistinnen um die Welt, es fliegen auch Kriegsjournalistinnen, ReporterInnen um die Welt, aber ich bin die Einzige, der das immer wieder dann vorgehalten wird, obwohl ich einfach nur meinen Job mache und es eben notwendig ist und wir natürlich auch, ne, soweit es eben geht, kompensieren, wo es eben möglich ist. Aber mir wird das total oft auch einfach vorgehalten. Ich kann das nachvollziehen, aber ich habe dann immer zwei Argumente dagegen, die ich gerne aufgreifen wollen würde. Zum einen, ich habe immer zwei Studien, die ich dann immer gerne reproduziere. Zum einen, es sind mal gerade 100 Großkonzerne, die für über 71% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, von 1988 bis 2015. 100 Großkonzerne davon natürlich, das ist eigentlich durch die Bank weg, fossile Konzerne, ist logisch. So, dann zweite Studie, es sind mal gerade die obersten 1%, die obersten 1% mit dem höchsten Einkommen. Also ich spreche nicht irgendwie von ein paar Millionen auf dem Konto, sondern ein paar Milliarden auf dem Konto. Und die sitzen jetzt auch hier nicht mit uns im Raum. Ne? Also, so, ich rede also von den absoluten Superreichen, die das Doppelte an Treibhausgasemissionen produzieren als die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung. Und wenn wir diese zwei Zahlen im Kopf haben, diese 100 Konzerne und die obersten 1% der Superreichen, dann wissen wir, wer für diese Krise verantwortlich ist und wer für diese Krise in Verantwortung gezogen werden muss, wen wir nicht vergessen dürfen, wenn wir in diese Diskussion oder Streitigkeiten auf dieser ganz individuellen Ebene geraten. Denn ich finde, dass Schuldzuweisungen uns einfach nur noch aufhalten in diesem Moment. Das bedeutet nicht, dass ich sage, alle Leute dürfen sich jetzt einfach losreißen und dürfen einfach oder sollen einfach ihr Leben leben und so ein bisschen bei mir in der Generation sagt man YOLO, ne? Mhm. So, you only live once, leb dein Leben jetzt und scheiß mal auf die Umwelt oder was du machst, sondern schon drauf gucken, wie konsumiere ich und immerzu die gegebenenfalls bessere Entscheidung treffen, das auf jeden Fall. Aber sich nicht in diese Streitigkeiten zu begeben und irgendwie die ganze Zeit nur zu sagen, was, du hast jetzt noch nicht die neueste Bambuszahnbürste gekauft, du putzt dir die Zähne immer noch mit deiner Plastikzahnbürste, sondern davon wegzukommen und sich gemeinsam eigentlich wieder, wie gesagt, zusammenzuschließen, die Hände zu reichen, zu solidarisieren und zu mobilisieren, damit wir zusammenkommen und uns nicht eigentlich gegenseitig auseinandertreiben. Und das ist eben quasi mein größtes Argument, weil das auch immer gerne, wie soll man sagen, im Englischen heißt es weaponized wird, ne, von der fossilen, von zumindest auch vielen fossilen Lobbygruppen, die dann sagen, jo komm, wir holen mal die Klimakrise schön auf diese ganz Individualebene runter. Bestes Beispiel, British Petroleum, ne, CO2-Rechner, der erfunden wurde von einer der größten ÖlproduzentInnen oder Ölproduzenten der Welt. Und damit quasi die Verantwortung verschoben hat von einer Konzernebene auf den Normalbürger, Bürgerin.
Dieser Fußabdruck, ne?
Genau.
Jetzt sind wir natürlich, was sein muss, in einer negativen Erzählung. Was du aber eigentlich machst, also du weißt natürlich auf Missstände hin, das muss man ja, also ne, den Status quo. Aber mit, zum Beispiel auch mit deiner Bühnenshow machst du Umweltschutz so, Kommunikation über Umweltschutz so, dass es Spaß macht. Mhm. Also die Leute setzen sich ja nicht den ganzen Abend da rein und sagen hinterher, was für ein Mist, ne? Wo ist der nächste, wo ist der Strick, ne? Wo kann ich mich aufhängen? Sondern es geht ja um Motivation.
Genau das, ja.
Und das, da fehlt es, ne? Also wir sind heute in so einer Art Kommunikationsfalle. Man sieht es ja auch in unserem Gespräch schon. Man fängt das Thema an und schon ist man auch so ein bisschen im Rechtfertigungsdruck, also ich habe das Fass ja aufgemacht mit dem Fliegen, ne, weil es ist ja der typische Vorwurf, der kommt.
Das ist aber mit einer der einzigen Vorwürfe, die ich immer bekomme.
Naja, was soll man sonst vorwerfen? Ja, ne? Also es gibt ja sonst nichts, was du machst, wo man sagst, da ist aber irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Also bei mir, ich muss ganz klar sagen, ich bekenne mich in dem Sinne schuldig, dass ich natürlich den westlichen Industriestandard-Lebensstil habe, ne, und sicher auch immer noch einen zu hohen CO2-Fußabdruck, auch wenn die Ölindustrie den promotet hat. Ne, das ist ja diese individuelle Schuld. Aber auf der anderen Seite geht es ja darum, etwas zu verändern. Mhm. Und Veränderung kann Spaß machen.
Ja.
Veränderung kann super Spaß machen. Also momentan, wir sitzen hier im Café, obendrauf ist eine PV-Anlage, es läuft eine Wärmepumpe, die im Übrigen auch kühlen kann. Ach, interessant. Also man kann Dinge vorantreiben, die etwas verbessern und also für die Umwelt nicht mehr ganz so schädlich machen, wir müssen ja sauber argumentieren, und gleichzeitig Spaß machen. Also jeder Mensch, der eine PV-Anlage auf dem Dach hat, guckt ständig in sein Smartphone und sieht, wow, im Moment habe ich den Ertrag. Also das ist einfach toll.
Ja. Ne?
So, und in dem Sinne, du machst eine Bühnenshow, du hast im Übrigen ja auch ein Buch geschrieben, gerade jetzt. Lesen macht auch Spaß. Ne? Also ich lese unheimlich gern. Da hast du übrigens, ich glaube, auf deinem Instagram-Kanal irgendwas geschrieben, ich weiß nicht mehr wörtlich, wie es war, aber dass du Bammel davor hast, so ein bisschen. Oder irgendwas so ein bisschen, so wie du vor dir selber erschreckt hast. Ich weiß nicht, ob du, das ist noch gar nicht so alt, der Post, glaube ich. Ne?
Ja, ja.
Da ist, glaube ich, auch dein Notebook abgebildet und jetzt kommt das neue Buch. Mhm. Hat dich das tatsächlich so ein bisschen selber, also nicht erschreckt, so ein Buch schreibt sich ja nicht von jetzt auf gleich, aber dass du denkst, was mache ich da eigentlich?
Ja, ist schon gruselig. Also ist schon
gruselig?
Ja, also okay. ich finde, es ist schon gruselig, ein Buch zu schreiben, vor allem, wenn es halt einfach persönlich wird. Ne?
Ja.
Also ich habe jetzt ein Buch geschrieben und habe da nicht einfach die ganze Zeit, ich sag mal, Informationen und Fakten reproduziert, sondern ich habe da auch sehr intime, private Einblicke in mein Leben gegeben. Und ich rede hier, ich sag mal, von Liebe, ich rede hier von Trauer, ich rede hier von ganz intimen Gefühlen, die ich aber auch einfach gerne zeigen und erzählen möchte, weil ich das Gefühl habe, ganz oft wird man zumindest irgendwie, wenn man sich fürs Klima ausspricht, irgendwann so ein bisschen entmenschlicht. Also so, als wäre man irgendwie, ja, nur irgendwie, keine Ahnung, die Journalistin oder nur die Aktivistin oder ne, irgendwie. Und ich frage mich so, ich finde, dass in der Klimabewegung Emotionen sowas unfassbar Wichtiges sind. Und damit macht man sich aber natürlich auch so ein bisschen angreifbar, je nachdem, wer das liest und wie man das irgendwie auslegen möchte. So, weil ganz oft ist es so, ja, wenn ich mich emotional zeige, dann ist das ja plötzlich dann die irrationale Frau. Und dann wird mir ja so ein bisschen auch die Kompetenz abgesprochen manchmal von je nachdem, wer das gerade liest. Ne? Und ich habe aber gesagt, nee, ich mache mich jetzt radikal ehrlich, ich mache mich hier radikal emotional, weil ich finde, Emotion hat nichts mit Irrationalität zu tun, sondern das brauchen wir, denn es ist auch faktisch so, dass man Informationen besser aufnimmt, wenn man dazu eine emotionale Bindung aufbaut. Deswegen konnte ich auch damals nichts mit Mathe anfangen. Sorry, aber ist auch so. So, und sobald ich dann einfach gemerkt habe, ah ja, die Zahl, die gibt mir was, so, dann konnte ich sie mir auch einfach besser behalten, sage ich mal, ja. Und deswegen war mir das total wichtig. Aber deswegen war auch dieses Buch so ein bisschen, hat mir manchmal so ein bisschen Bammel gegeben, aber ich bin sehr happy damit, wie es jetzt letztendlich geworden ist. Sind auch 16 Seiten Bilder drin, bin ganz gespannt.
Wie viele Seiten hat das Buch?
245, ja. Und dann mit 16 Seiten Bildern noch, ja.
Ja, cool. Ja. Ich glaube, es ist auch, ich kenne mich damit auch nicht so genau aus. Klar, also mit Bücherschreiben schon, aber nicht mit, was jetzt am Buchmarkt so ganz optimal ist. Aber ich glaube, das ist auch eine gute Größe, die man gut lesen kann.
Ich glaube, es ist ganz griffig so, ja.
Aber da hast du was Wichtiges angesprochen, das ist die Emotionalität. Mhm. Ne? Also das ist ja das, was mir auch immer vorgeworfen wird. Also insofern kann ich das teilen, deine Bedenken einerseits. Also ich bin ja absoluter Verfechter, Umweltschutz funktioniert nur über Emotionen. Ne?
Ja, genau so.
Anders werden wir die Kurve nicht kriegen, aber damit macht man sich, du hast vollkommen recht, angreifbar. Also willkommen im Club. Mhm. Nur wer greift einen denn an? Das sind ja nicht Menschen, die die Natur lieben, sondern Menschen, die die Natur ausbeuten möchten. Mhm. Die fühlen sich auf den Schlips getreten. Mhm. Das können bei dir natürlich sehr viel mehr sein als bei mir. Bei mir geht es ja in Anführungszeichen nur um Bäume und sagen wir mal, Forst und Jagd. Aber bei dir könnten es ja auch, sagen wir mal, die Erdöllobby sein, die Automobilindustrie, ich keine Ahnung, wer Fischerei, Landwirtschaft, wer auch immer, sich auf den Fuß Schlips getreten fühlt. Und je populärer du wirst, und du bist ja gerade ganz gut im Aufstieg, würde ich mal sagen. Ja, aber desto mehr macht man sich natürlich angreifbar. Deswegen finde ich es toll, dass du dich angreifbar machst. Und da verstehe ich auch den Grusel dabei.
Ja,
ne?
Dass
man mal guckt, irgendjemand möchte das vielleicht dann zerpflücken. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, wenn ich mir so deine Biografie angucke und das, was du machst, dass da, also ich wäre da sehr optimistisch.
Darf ich dich mal fragen, was sind dann da so deine Strategien? Also lässt du das quasi einfach so an dir abblättern eigentlich, wenn du so zum Beispiel jetzt von außen angegriffen wirst, weil du plötzlich eine Emotion aufbaust zu was ganz Lebhaften wie einem Wald?
Nein, das blättert nicht an mir ab. Ich kriege natürlich immer gute Ratschläge wie, lese dir das doch nicht durch oder nimm dir das nicht so zu Herzen. Übrigens, ne, wenn man das sagt, nimm dir das zu Herzen, sind wir ja beim Thema Emotionen. Mhm. Ne? Und ich mache es natürlich trotzdem. Und ich ärgere mich auch trotzdem. Ne? Also ich kriege ja ganz oft den Vorwurf aus der Forstwissenschaft, die ja häufig Forstindustrie verbandelt ist. Genau das, also dass man zum Beispiel, wenn man Bäume vermenschlicht, dass man den Wald gefährdet. Das ist natürlich total irre. Also wenn Menschen Bäume lieben, gefährden sie ja nicht den Wald, sie schützen ihn dann. Aber das kommt dann, und weil diese Leute den Namen Wissenschaft, also Forst, und dann kommt Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, gibt das eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und man denkt dann, naja, da ist vielleicht was dran. Und das ist ja genau die Strategie. Also ExxonMobil hatte ja auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angesetzt. Die Studien waren übrigens gar nicht so schlecht, die haben machen lassen. Ne? Nur, wie die dann kommuniziert haben, das war nicht in Ordnung.
Ja, die Wissenschaftler wurden ja entlassen. Ne?
Oder so, ne? Man macht es dann so. Das haben wir hier in dem Fall zum Glück nicht. Also wir haben natürlich ein riesen Netzwerk dadurch aufgebaut, durch diesen Gegenwind. Haben sich Leute bei uns gemeldet und haben gesagt, zum Beispiel zum Thema Wood Wide Web, selbstverständlich gibt es das. Und zwar war das zum Beispiel ein Pilzforscher, der uns dann auch entsprechende Studien geschickt hat. Aber trotzdem trifft mich das in dem Augenblick. Ja. Ich bin ein emotionaler Mensch und ich kann mich davon nicht frei machen. Ich weiß nicht, wie gehst du damit um? Hast du so bösartige Kritik schon bekommen?
Boah, ja, also vor allem, ich glaube, wenn man halt viel auf Social Media unterwegs ist, da spürt man die Welle schon schnell, ne? Also wenn dann das erste Video irgendwie viral gegangen ist, ja, dann wird's halt einfach gestreut, kunterbunt, egal welcher politischen Besinnung man ist oder welche Meinung man hat, ne? Und dann kommt da eben auch sehr viel Hass und Hetze in die Kommentare gespült und so. Aber ich sag mal, vieles blättert dann doch an mir ab, wenn es halt einfach nicht konstruktiv ist. So. Und sobald es aber konstruktiv ist, höre ich auch gerne hin. Ich bin immer offen für konstruktive Kritik und setze mich dann da eigentlich mit auseinander. Aber alles andere muss man halt dann irgendwie so ein bisschen an sich abblättern lassen. Das ist mal einfacher, das ist mal nicht so einfach. Aber was mir dann natürlich auch immer hilft, und das finde ich irgendwie ist so witzig, weil so viel verbindet man dann doch mit dem Wald. Wenn es mir dann mal zu viel wird, dann gehe ich auch raus, dann gehe ich in den Wald, dann geht es mir auch einfach wieder besser und dann besinne ich mich wieder da drauf. Deswegen mache ich das eigentlich und mache dann einfach weiter. Weil tatsächlich ist halt auch für mich so ein bisschen die beste Coping-Strategie, also Stressbewältigungsstrategie, einfach der Aktivismus selbst, laut zu werden, drüber zu reden, die Wissenschaft, mein Journalismus, den ich auch mache, und das einfach alles weiterzumachen. Und ich möchte eigentlich mich auch gar nicht lösen von den Emotionen. Ne? Ich will nicht abhärten, ich will mich nicht erkalten lassen, weil ich glaube, wenn wir erkalten in dieser Welt, dann sind wir abgebrüht, dann nehmen wir auch zum Beispiel verschiedene Gewalt oder auch Hass und Hetze einfach als was ganz Natürliches wahr. Und das darf es niemals werden, weil wir müssen uns weiterhin überraschen lassen, wir müssen uns weiterhin empören, weil das ist zumindest bei mir mein größter Antrieb. Und wenn dann Menschen zum Beispiel in dieser Show, ne, die ist 2 Stunden lang bei mir, wenn dann Leute mir nach der Show, und das schon öfter passiert, um den Hals fallen, anfangen zu weinen oder danach zu mir kommen und sind total bewegt und sagen, boah, Luisa, du hast mir noch mal richtig Kraft gegeben, weiterzumachen, dann ist das allergrößte Geschenk, was man mir hätte machen können. Und genau dafür mache ich eben diese Arbeit. Also ich will nicht, dass irgendwie jemand aus der Show geht oder zum Beispiel mein Buch liest und denkt, ah ja, das war jetzt schön, hab mich mal gut, ne, irgendwie hatte schöne 2 Stunden oder was, und geht dann nach Hause und macht nichts. So, dafür mache ich die Arbeit nicht, sondern es ist halt so, dass man verstehen muss, dass man Teil dessen ist und auch Teil der Hoffnung dann wird, wenn man sich selber dann aktiviert, sag ich mal. Und ich erzähle zum Beispiel auch viel in der Show. Ich glaube, das ist quasi so dieser eine Punkt, wo es dann sehr emotional wird, wo ich auch immer viele Tränen auch sehe in den Augen der Menschen im Publikum. Das ist, wenn ich anfange, über Senegal zu sprechen und meine Erfahrungen dort. Denn die Menschen dort, da geht es halt einfach viel um Kolonialismus, da geht es auch viel um Rassismus. Und da geht es einfach viel darum, wie ist das Leben von den Menschen vor Ort mit uns verknüpft. Und ich habe da zum Beispiel auch einfach Fischerleute getroffen an der Küste Senegals. Die sind vielleicht mal gerade 2-3 Jahre jünger als ich, also wirklich Anfang 20. Und die wissen einfach nicht, wie sie Leben bestreiten sollen, wie sie die Zukunft angehen sollen, zum Beispiel in Senegal. Einfach weil ihre Meere leer gefischt sind. Und das durch Trawler, also Trawler sind halt so riesige Fischfangflotten, ne, mit so riesigen Überfang, wie sagt man, Schleppnetzen, die dann hunderte Meter lang sind und durchs Meer fegen und quasi alles einmal einsammeln, was nicht niegelnagelfest ist. Für die Menschen vor Ort bleibt halt einfach nichts übrig. Die wissen halt nicht, was sie fischen sollen, wie sie ihre Familien verpflegen sollen. Und diese Trawler, diese Fischfangflotten, die kommen halt nicht nur aus Türkei, China oder Russland, sondern die kommen auch aus Europa. Und heißt also ergo, wir fangen den Menschen quasi das Essen weg. Und dann beschweren wir uns drüber, wenn die Menschen dort keinen Ausweg sehen, als ihr Land zu verlassen und dann zu unseren EU-Außengrenzen kommen und einfach nicht reingelassen werden. So, und das dann halt zu verstehen, diese ganze Verknüpfung von auch, ne, muss man dazu sagen, diese Schleppnetze, die fegen nicht nur einfach die Fische weg, sondern die zerstören noch alle Ökosysteme, Korallenriffe, Reproduktionsstätten von den Fischen, heißt also CO2-Speicher für die Klimakrise zu bewältigen. Und was dann all diese Industrien zusammen mit dieser sozialen Ungerechtigkeit, mit Flucht, mit EU zusammenhängt, und dann merkt man richtig beim Publikum, da macht es dann plötzlich so klack. Scheibe zerbrochen und die Tränen kullern. Und genau das braucht es. Weil das habe ich auf diesen Reisen so oft erlebt, dass ich einfach da gestanden habe und ich konnte nicht mehr. Ich habe einfach angefangen zu weinen und habe es dann aber auch einfach zugelassen. Weil es das gebraucht hat. Weil ich danach umso bestärkter weitermachen konnte. Weil ich gemerkt habe, boah, okay, so, und jetzt erst recht.
Also hier waren für mich ein wichtiger Aspekt auch das Stichwort Kolonialismus. So ein Aha. bisschen, das klingt ja im sozialen Gedächtnis immer noch nach in Form einer Arroganz. Ne? Wenn man schaut, wie betrachten wir, also zum Beispiel auch allein schon der Ausdruck Länder des globalen Südens, für viele Leute ist Afrika ein Land.
Ja. Ich sage auch immer, Afrika, ja, der Kontinent.
Richtig, auch ein bisschen größer als Europa nebenbei und auch sehr divers, nicht nur in Bezug auf Ökosysteme, sondern gerade und vor allem auch auf Kulturen, ne? Bezogen, kann man schlecht in einen Topf werfen. Also erstmal diese Betrachtungsweise, die behindert auch Lösungen, gar keine Frage. Und wir schauen uns mal an, was wir von ärmeren Staaten, das kann man ja schon so nennen, verlangen in Bezug auf Umweltschutz und was wir selber hier tun. Ne? Und was wir selber hier tun, ist halt, das haben wir auch hier in einem Podcast schon häufiger thematisiert, ist halt erschreckend wenig.
Ja.
Also die Bereitschaft, etwas zu tun, da kommen wir nochmal auf das Thema Wald bei uns zurück, die ist halt sehr klein, ne? Weil zum Beispiel unsere staatlichen Forstbehörden, aber auch viele staatliche forstliche Forschungseinrichtungen sagen, das Beste für den Wald ist, dass er bewirtschaftet wird, in Klammern aber nur hier in Brasilien bitte nicht. Ne? Und in Indonesien bitte nicht und im Norden Kanadas nicht und in Sibirien bitte nicht. Aber hier kann Wald ohne menschliche Aktivität, sprich Motorsäge, nicht überleben. So, und das sind Dinge, die werden wir überwinden müssen. Und da kommen wir eben nochmal zum Positiven. Es gibt ja die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur. Es gibt das Montreal-Abkommen von Dezember 22. Also da tut sich gerade ganz, ganz viel. Aber jetzt müssen diese alten, ich sag mal, im Forstbereich sind es schon die Eliten, loslassen. Und das fällt schwer.
Ja, ne?
Das merkt man. Das ist menschelt. Es sind ja auch Emotionen. Mhm. Die Leute sind gewohnt gewesen, in ihrem Elfenbeinturm zu sitzen und die Wissenschaft für sich gepachtet zu haben, beziehungsweise die Deutungshoheit über den Wald. Und die müssen sie jetzt abgeben. Mhm. Und da können wir sehr schön beobachten, woran es zum Beispiel auch in anderen Ländern haken könnte, obwohl die teilweise im Umweltschutz viel weiter sind als wir. Also gerade im Bereich Waldschutz sehr viel weiter sind als wir. Ne? Also insofern ist es, glaube ich, wichtig, und den Bogen hast du ja gespannt, vom Senegal, das Leerfischen, die Migration, die dadurch ausgelöst wird, die wir hier versuchen zu stoppen, aber indem wir die Leute draußen halten und nicht indem wir aufhören, denen die Nahrung vor der Nase wegzuschnappen.
Genau.
Dass man sieht, also die Veränderungen Wir sollten aufhören, in erster Linie, das gehört natürlich auch dazu, Menschen dort vor Ort zu überzeugen, sondern erstmal hier, ne, das Verhalten zu ändern. Ja. Also das ist, das, aber auch das setzt ja ein, oder? Ja. Also das erlebst du ja bei deinen Vorträgen, bei deiner Bühnenshow, bei möglicherweise eben oder hoffentlich bei deinen Leserinnen und Lesern, dass wir hier unser Verhalten ändern müssen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich spüre das halt auch einfach, dass immer mehr Leute sich aktivieren wollen, dass sie halt einfach diese globalen Verknüpfungen erkennen, dass halt wir hier unsere Freiheiten, die wir haben, nicht einfach so da sind, sondern dass die eigentlich direkt verknüpft sind, teilweise mit einfach Unfreiheiten von Menschen woanders, ne? Und ich find's zum Beispiel jetzt so krass, ne? Wir sind ja hier in der Eifel. Ich bin hier durchgefahren, gerade durch Schuld, durch Altena, wo ja 2021 im Juli, jetzt gerade 3 Jahre her, die Ahrtalflut hereingebrochen ist. Nicht nur Häuser und Brücken mit sich gerissen hat, sondern auch so viele Menschenleben. Und das ist quasi bei dir hier in der Nachbarschaft passiert. Das ist aber dann auch aus, ich bin ja an der anderen Ecke der Eifel, ne, bei mir auch quasi sozusagen im Hintergarten passiert. Und wir waren dann in Senegal auch vor Ort und haben da Überschwemmungen gesehen, aber auf so einer alltäglichen Basis, und die Menschen, die haben nach all den Jahren immer noch nichts aufbauen können, konnten sich nicht schützen, können sich auch weiterhin nicht schützen, haben einfach diese materiellen Ressourcen nicht, die wir hier zum Glück haben, so, die aber dann auch damit verknüpft sind, dass wir die vielleicht auch von woanders hergeholt haben und deswegen die Menschen vor Ort einfach weniger haben und sich nicht schützen können. Und das fand ich irgendwie war nochmal auch für mich eine ganz krasse Verknüpfung von hier meiner spezifisch unsere Heimat, zu zum Beispiel den Menschen in Senegal, ne, die halt wirklich auf alltäglicher Basis solche krassen Überflutungen, Schwemmungen haben, aber dann auch wir jetzt, ne, vor 3 Jahren, wo aber ich jetzt das erste Mal nochmal hier durchgefahren bin und habe gesehen, okay, guck mal, die Brücke wurde wieder aufgebaut, die Häuser sehen wieder okay aus, ne, und wo man sieht, okay, hier hat halt hatte man die Möglichkeit, wieder aufzubauen und hatte die Möglichkeit, irgendwie sich vielleicht zu schützen. Aber wie, jetzt auch mal an dich nochmal die Frage, wie siehst du das eigentlich? Also hängt das dir irgendwie zum Beispiel noch nach, wenn du jetzt nochmal das Tal runterfährst, in die Nachbarschaft irgendwo? Was hat das eigentlich mit euch hier gemacht, hier oben? Weil ich wusste tatsächlich, um ehrlich zu sein, gar nicht, dass die Waldakademie so nah ist, zum Beispiel jetzt an Arten, Altena,
ja, oder auch Schulz. Schulz ist Luftlinie 5 Kilometer. Das ist das Dorf, das ist in den Nachrichten immer wieder gekommen. Da war so eine Brücke und man sah dann so einen Kleintransporter, so einen Weißen da durchschwimmen. Man gerade, das hört sich fast an wie ein hinten im Hintergrund einen kleinen Feuerwehralarm.
Ja.
Ja, auch das gibt's hier, aber Waldbrand sicher nicht. Dafür ist der Wald jetzt zu feucht. Also wir sitzen hier wirklich unmittelbar dran. Hier hat es diese 200 Liter Starkregen gegeben, die runtergekommen sind, unten dann im Ahrtal angekommen sind, wirklich zu diesen ganz, ganz furchtbaren Tragödien geführt haben. Jetzt im Rückblick wird deutlich, dass dort auch schon wieder gerne weggeguckt wird. Also die Menschen vor Ort, die jetzt betroffen waren, die will ich davon ausnehmen. Ne? Die können gar nicht anders als bestimmte Sachen ausblenden. Die mussten das zum Teil aus Versicherungsgründen dort an derselben Stelle wieder aufbauen. Mhm. Auch da ist einiges schiefgelaufen. Aber nochmal, nicht aufgrund der Menschen, die dort wohnen, sondern aufgrund der Politik. Da gab es kein vernünftiges Konzept. Und das Ahrtal selber ist ökologisch hinterher, ich würde sagen, meiner Meinung nach gründlich ruiniert worden. Indem man dort ganz viele Erdarbeiten von links nach rechts und wieder zurück gemacht hat, Uferbefestigungen, Bäume gefällt. Und denkt, Leute, was macht ihr da eigentlich? Mhm. Wer koordiniert das eigentlich? Also ich habe da kein Konzept dahinter gesehen. Mhm. Meines Wissens nach ist das, glaube ich, auch erst jetzt frühestens letztes Jahr, also 2 Jahre nach der Flut, mal systematisch angegangen worden. Wie will man das überhaupt renaturieren? Also dort hat man offenbar immer noch nicht verstanden, wie Natur funktioniert und das Hochwasser oben entsteht und nicht im Tal. Also wenn es unten ist, ist es zu spät. Da kann ich Rückhaltebecken bauen, so viel ich will. Irgendwann laufen die über. Ich muss es oben verhindern. Und oben haben wir eben sehr viele Böden verdichtet durch Maschinen. Wir haben Wälder in Plantagen verwandelt. Wir haben Rückegassen, die in Falllinie, also in Hanglinie nach unten verlaufen und durch die Fahrspuren richtige Abflussrinnen bilden. Das hat übrigens auch Greenpeace danach nochmal schön dokumentiert, dass das auch dazu beigetragen hat. Natürlich nicht ausschließlich. Mhm. Also wir haben es hier unmittelbar erlebt, aber was wir auch erlebt haben, ist eine irre Solidarität. Also hier ist ein Zeug gesammelt worden. Die Leute haben geschaufelt und geschippt. Also dass Menschen sich gegenseitig geholfen haben, sehr, sehr unkonventionell. Das war toll. Es war toll zu sehen, wie gut unsere Infrastruktur funktioniert. Du hast natürlich vollkommen recht, weil Deutschland reich ist. Mhm. Ne? Gar keine Frage. Aber es ist irre, was dort alles aus dem Boden gestampft wurde und wer alles mit angepackt hat. Also das war toll. Und da komme ich genau auf den Punkt, den du gerade auch schon angerissen hast. Es ist das Thema Empathie, es ist das Thema Solidarität und es ist das Thema Demokratie.
Ich finde, es ist so schön, dass du das aufgreifst, weil genau das habe ich dann nämlich auch in Senegal erlebt. Also ich habe das Gefühl, wenn wir über die Klimakrise reden, dann heißt es ganz oft so, dann schwingt da manchmal auch so ein bisschen so ein Menschenhass einfach mit, so von wegen, ja, und die Menschen sind es ja schuld und oh, ich hasse die Menschen, weil wir machen ja alles kaputt und so. Nee, nämlich ganz und gar nicht. Ich habe das Gefühl, wenn wir uns mal wieder darauf besinnen, wer sind wir eigentlich und mal wirklich eigentlich, ich habe das Buch gelesen, im Grunde gut, dass der Mensch im Grunde gut ist und dass wir eigentlich selbst in den schlimmsten Katastrophen zusammen solidarisch zusammenkommen, uns unter die Arme greifen und uns gegenseitig helfen und unterstützen, dann habe ich eigentlich kein schlechtes Bild auch von der Zukunft. Das gibt mir mega viel Hoffnung. Und das haben wir auch gesehen in Senegal. Da gab es dann krasse, ich sag mal, Sturmfluten, die auf die Hafenstadt St. Louis getroffen sind und da 2017 und 2018 einfach verheerende Zerstörungen herbeigeführt haben. Die Menschen mussten also in geflüchteten Lager, ich sag mal 20 Kilometer Inland, wurden sie dann angesiedelt. Und wir haben mit den Menschen dort vor Ort gesprochen und was wir dort erlebt haben, wir als fremdes Filmteam sind dann dahin gekommen aus dem globalen Norden, ne? Und wir wurden eingeladen zu Kaffee, wir wurden eingeladen zu Tee und mit uns wurde Essen geteilt und die sitzen da in ihren weißen Zelten seit Jahren, jetzt schon seit über 5 Jahren und haben sich einfach noch nichts aufbauen können in diesem Sinne, aber teilen trotzdem mit uns. Und das war dann auch wieder so ein Moment von, schau mal, in den Katastrophen, wo scheinbar die Hölle ist, finden wir eigentlich das Paradies, weil wir da uns nochmal auf unsere ganzen Grundwerte besinnen, dass wir eigentlich in den schlimmsten Katastrophen zusammenfinden, solidarisch zusammenstehen, teilen, unterstützen, helfen. Und ich bin mir ganz sicher, dass dann unsere Zukunft, wenn wir uns genau darauf zurückfußen, gar nicht so schlimm aussehen kann. Und ich glaube, wir müssen auch da wieder alle Narrative, die uns eigentlich von einer anderen Zukunft und einer anderen Gesellschaft fantasieren lassen in Zukunft, die müssen wir entkräften, weil das hat auch wieder viel, ich sag mal, mit gewissen zum Beispiel kapitalistischen Denkfabriken zu tun und so weiter, die uns eigentlich auseinanderbringen wollen, die uns verkaufen wollen, nee, die Zukunft ist individualistisch so. Wenn es dann mal zu spät wird oder wenn die Klimakrise zu schlimm wird, dann muss ich meinen Nachbarn irgendwie das Bein abhacken, um noch das letzte Tröpfchen Wasser zu bekommen oder sowas, ne? So richtige Dystopien. Ja, habe ich auch keinen Bock drauf. Aber das stimmt einfach nicht. Das stimmt faktisch nicht. Da gibt's auch so viele Belege für, dass wir eigentlich als Gesellschaft anders funktionieren. Und das habe ich zum Beispiel auch ganz oft auf egal welchen Reisen wir jetzt waren und egal in welchen Gemeinschaften wir waren, habe ich genau das erlebt, diese krasse, profunde Gastfreundlichkeit. So. Und das habe ich dann auch immer, dann auch wie du jetzt, ne, verknüpft einfach mit dem Ahrtal, was hier passiert ist. Ey, als das passiert ist, ich bin direkt aus Stuttgart, ich habe damals noch in Stuttgart gewohnt, bin ich direkt zurück in die Heimat, habe direkt mit meinem Papa die Gummistiefel eingesackt, wir sind runter und haben einfach geholfen und haben versucht, irgendwie Schlamm rauszuschippen. Ich habe versucht, auf meinen Kommunikationskanälen, sei es jetzt irgendwie Instagram, TikTok, hau mich blau, einfach zu kommunizieren, was bedeutet die Klimakrise, was ist da passiert, was hat das, ich sag mal, kontextualisiert mit dem Klimawandel zu tun. Und das war quasi auch wieder, ne, so diese Stressbewältigungsstrategie, so dass ich das Gefühl hatte, guck mal, ich mach was, ich ermächtige mich selber, ich bin Teil von etwas und zeige so meine Solidarität. Und das trage ich irgendwie immer noch mit mir. Und als ich dann eben wirklich gerade so durch Schuld und Altena gefahren bin, da hatte ich wieder so einen Gänsehautmoment. Zum einen natürlich durch diese Katastrophe, aber dann auch wieder dieser hoffnungsvolle Gänsehautmoment, weil wir da was geschaffen haben und so schnell aus einer Krise auch wieder rausgefunden haben, wenn Menschen zusammenkommen.
Ja, also es war für uns hier wirklich auch ein sehr, sehr schönes Gefühl, das zu sehen. Wenn es drauf ankommt, dann geht's. Und so würde ich diese Podcast-Folge auch gerne abschließen. das ist schön zu sehen, wie du daran arbeitest, das Beste im Menschen rauszukehren. Ja, weil das genau darum geht es ja, ne? dass wir anpacken, dass wir merken, hey, es geht um uns, ne? Und wir können das schaffen, wenn wir alle zusammenarbeiten und man hat ein gutes Gefühl dabei und kein schlechtes. Ne? Wir wollen ja alle raus aus dieser Daueralarmstimmung und wir wissen, okay, der Karren steckt im Schlamm und es wird Zeit, dass er nicht ganz absäuft, ne? Dass wir endlich gemeinsam rausziehen. Wir alleine können das nicht individuell, wir müssen das zusammen machen und man wird es schaffen, das Beste im Menschen rauszukehren, dass wir gemeinsam, das als gemeinsame gute Aufgabe ansehen, mit Freude den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Das wäre natürlich echt cool, wenn wir das hinbekommen. Und in diesem Sinne, vielen Dank, Luisa, dass du das jeden Tag machst, egal auf der Bühne, mit deinen Büchern, auf Instagram, wo auch immer. Du machst ja ganz, ganz viel dazu. Macht mich sehr hoffnungsvoll oder sehr zuversichtlich, das ist ja noch viel besser. Weil Zuversicht entsteht ja aus Handeln. Ne? Und ich kann nur jedem und jeder empfehlen, handelt, egal was. Aufkleber auf dem Briefkasten, keine Werbung mehr oder was auch immer. Irgendwelche Kleinigkeiten sind besser als nichts. Ne? Mhm. Und große Sachen sind natürlich besser als kleine. Also in dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich denke, wir bleiben in Kontakt.
Auf jeden Fall, Peter. Und für alle, die gerade noch zuhören, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal zur Waldakademie zu kommen und hier vielleicht einen Kaffee zu trinken. Ich bin hellauf begeistert von diesem wunderschönen Waldkaffee. Also kommt rüber. Ich lade euch ein.
Das ist eine steile Vorlage. Aber wir haben zumindest Freitag, Samstag, Sonntag hier auf. Also, und ich bin auch häufig da und esse Waffeln. Ist zwar nicht gut für die Figur, schmeckt aber einfach.
Ja, komm. Scheiß drauf.
Also dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Genau.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.